Viele Christen sehnen sich nach echter Gemeinschaft, nach einem Miteinander, das mehr ist als freundliche Begegnungen und gemeinsame Programme. Die Bibel beschreibt dafür ein starkes Bild, den Leib Christi, in dem jeder Gläubige ein lebendiges Glied ist. Doch zwischen dieser Vision und der alltäglichen Realität von Gemeinden stehen oft Meinungsverschiedenheiten, Traditionen und persönliche Vorlieben. Wie kann das Leben dieses Leibes heute konkret Gestalt gewinnen, ohne an diesen Hindernissen zu zerbrechen? Sohnschaft als Grundlage für das Leibesleben. Wenn der Römerbrief das Evangelium als ein Evangelium der Sohnschaft beschreibt, öffnet sich ein weiter Horizont für das Verständnis des Leibeslebens. Gott verfolgt mit uns nicht nur das Ziel, Schuld zu vergeben und Gewissen zu beruhigen, er führt durch Rechtfertigung, Heiligung und Umwandlung hindurch in eine neue Stellung, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Es heißt in Römer 8,29, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dieses Wort zeigt, Christus ist nicht ein einzelner, isolierter Sohn, um ihn herum steht eine Schar von Brüdern und Schwestern, die in dieselbe Sohnschaft hineingenommen sind. Wo Gott Sohnschaft wirkt, schafft er zugleich eine Familie, und diese Familie nimmt Gestalt an als Leib Christi. Dieses Evangelium ist ein Evangelium der Sohnschaft. Die Sohnschaft umfasst Bestimmung, Auferstehung, Rechtfertigung, Heiligung, Umwandlung, Gleichgestaltung, Verherrlichung und Offenbarung. Gegenwärtig befinden wir uns im Prozess der Bestimmung, das heißt, wir werden durch die Kraft der Auferstehung als Söhne Gottes bestimmt. Die Sohnschaft ist für den Leib. Um Glieder des Leibes Christi zu sein, müssen wir Söhne Gottes sein. Gerade deshalb ist Sohnschaft kein privates Ehrenabzeichen, das man innerlich genießt und äußerlich für sich behält. Wer durch die Kraft der Auferstehung als Sohn oder Tochter Gottes gekennzeichnet wird, erhält damit die Fähigkeit, überhaupt Glied am Leib Christi zu sein. Unsere alte, natürliche Identität, geprägt von Herkunft, Charakter, Verwundungen und Eigenwillen, kann keinen Leib bilden, sie drängt in Konkurrenz, Vergleich und Rückzug. Die neue Identität in Christus dagegen schafft eine gemeinsame Grundlage, die tiefer reicht als Sympathien und Temperamente. Je mehr der Heilige Geist uns in das Bild des Erstgeborenen hinein umgestaltet, desto selbstverständlicher wird es, dass wir nicht isoliert, sondern füreinander leben. So wird das Leibesleben nicht von außen organisiert, sondern wächst von innen her aus der gelebten Sohnschaft. In diesem Licht darf jeder Tag, an dem Gott unsere Sohnschaft vertieft, zugleich als ein Tag verstanden werden, an dem er das Leibesleben unter uns weiterbaut. Der Blick auf die Sohnschaft bewahrt zudem vor zwei gegensätzlichen Verirrungen, auf der einen Seite vor geistlichem Individualismus, auf der anderen Seite vor bloßer Kollektivfrömmigkeit. Individuell bleibt, dass Gott jeden persönlich ruft, rechtfertigt und ergreift. Paulus sagt in Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieses Ich geht nicht unter, sondern wird von Christus durchdrungen. Zugleich lässt sich dieses Leben Christi nicht in ein Einzelgängerdasein einsperren. Wo Christus in vielen lebt, drängt er zu einer gemeinsamen Gestalt. Der Leib Christi ist deshalb kein frommer Verein und keine bloße Struktur, sondern die Zusammenfügung derer, die derselben Sohnschaft angehören und darin wachsen. Wer seine Stellung als Sohn oder Tochter Gottes ernst nimmt, wird früher oder später entdecken, dass diese Stellung ihn unweigerlich hineinstellt in Verantwortung, Fürsorge und mitgetragen werden im Leib. Sohnschaft als Grundlage für das Leibesleben bedeutet daher, dass die tiefsten Beweggründe unseres Miteinanders aus der Annahme des Vaters stammen. Der Epheserbrief fasst dieses Wunder in einem Satz: Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wo ein Mensch aus dieser Annahme lebt, verlagert sich der Fokus, er muss sich vor den anderen nicht mehr beweisen, sondern weiß sich in Christus angenommen, er muss die Gemeinde nicht zu einem Ort machen, an dem seine Wünsche erfüllt werden, sondern wird frei, für den Bau des Leibes mitzuleben. Die Praxis des Leibeslebens beginnt deshalb nicht bei Strukturen oder Diensten, sondern bei der stillen, tiefen Wirklichkeit, der Vater hat in Christus Söhne und Töchter gewonnen. Wer sich von dieser Wahrheit bestimmen lässt, wird entdecken, dass die Gemeinschaft der Heiligen nicht Last, sondern Ausdruck einer Würde ist, die Gott selbst schenkt. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sohnschaft als Grundlage des Leibeslebens lädt dazu ein, die Gemeinde nicht zuerst durch die Brille von Erwartungen, Erfahrungen oder Enttäuschungen zu sehen, sondern vom Herzen des Vaters her. Wo wir uns von ihm als Kinder annehmen lassen und uns von seinem Geist in das Bild des Erstgeborenen hinein umgestalten lassen, entsteht ein neues Selbstverständnis, wir gehören untrennbar zu einem Leib. Diese Sicht macht geduldig mit uns selbst und mit den anderen, weil sie weiß, dass Gott in derselben Liebe, mit der er uns Sohnschaft geschenkt hat, auch das Leibesleben zur Reife führt. Leib, Seele und Geist in der Praxis des Leibeslebens. Wo Paulus vom Leib Christi spricht, bleibt er nicht im Bereich abstrakter Bilder stehen. Er verbindet die höchste Sicht vom Leib mit unserem sehr konkreten Menschsein. In Römer 12, 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Der Leib Christi wird nicht von guten Absichten getragen, sondern von Menschen, deren Körper tatsächlich zur Verfügung stehen. Ein Herz für die Gemeinde ohne einen verfügbaren Leib bleibt unsichtbar, erst wo wir mit unserer Präsenz, unserer Zeit, unseren Kräften erreichbar werden, wird Leibesleben erfahrbar. Das Darstellen des Leibes bedeutet nicht Selbstauslöschung, sondern bewusste Hingabe, mein Alltag, meine Wege, meine Gewohnheiten stehen Gott offen, damit er sie in seinen Dienst für den Leib stellen kann. In Vers 1 sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Unsere physischen Leiber müssen dem Herrn für sein Vorhaben, den Leib zu haben, dargebracht werden. Jemand mag ein Herz für das Leibesleben haben, aber wenn er seinen Leib nicht darstellt, steht er in praktischer Hinsicht nicht für das Leibesleben. Mit dem Leib allein ist es jedoch nicht getan. Paulus führt unmittelbar weiter zum inneren Menschen, besonders zum Denken. Römer 12, 2 spricht von einer Erneuerung des Sinnes, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Welt, der wir nicht gleichförmig sein sollen, umfasst nicht nur offensichtliche Gottferne, sondern ebenso religiöse Muster, die den Geist des Evangeliums verdunkeln. Ein erneuerter Sinn lernt anders zu bewerten, Menschen nicht nach ihrer Leistung im Dienst, Gemeinschaft nicht nach äußeren Formen, die Gemeinde nicht nach den Maßstäben von Erfolg und Attraktivität. Wo das Denken durch das Wort und den Geist unter die Herrschaft Christi kommt, werden alte Maßstäbe brüchig, und Gottes Wille für das Miteinander der Heiligen wird erkennbar, oft unscheinbarer, aber zugleich tiefer, als wir es uns ausmalen. Auf diesen erneuerten Sinn folgt ein dritter Aspekt, den Paulus mit wenigen Worten benennt, der aber für das Leibesleben entscheidend ist, ein brennender Geist. In Römer 12,11 fasst er zusammen, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Das innere Feuer, von dem hier die Rede ist, entspringt nicht menschlicher Begeisterung, die schnell aufflammt und ebenso schnell verlischt. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der unser Inneres entzündet für Christus selbst. Ein solcher brennender Geist hält auch dann an der Gemeinde fest, wenn die äußige Form uns wenig anspricht, er bleibt wach für Gottes Reden, wo Routine und Müdigkeit sich breit machen wollen. Er trägt durch Spannungen, weil er aus einer tieferen Quelle lebt und bewahrt davor, dass das Leibesleben in höfliche Distanz oder kalte Formalität abgleitet. Wenn Leib, Seele und Geist so unter die Herrschaft Christi kommen, beginnt eine Verwandlung, die weit über persönliche Frömmigkeit hinausgeht. Ein hingegebener Leib macht uns verlässlich und auffindbar, eine erneuerte Seele öffnet uns für Gottes Gedanken über die Gemeinde, ein brennender Geist hält das innere Leben frisch und beweglich. In dieser Zusammenschau zeigt sich, dass geistliche Realität und äußere Praxis untrennbar verbunden sind. Der Leib Christi ist kein unsichtbares Ideal neben unserem Alltag, sondern durchdringt gerade diesen Alltag, in der Weise, wie wir unsere Termine ordnen, wie wir übereinander denken, wie wir aufeinander reagieren. Dort, wo Christus in allen drei Bereichen Raum gewinnt, entsteht eine Atmosphäre, in der seine Gegenwart erfahrbar wird, leise, aber beständig. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Einheit von hingegebenem Leib, erneuerter Seele und brennendem Geist zeigt, wie umfassend Gott das Leibesleben versteht. Wo wir unsere Körper verfügbar machen, unsere Denkweisen von seinem Wort korrigieren lassen und dem Geist Raum geben, sein Feuer zu nähern, wird die Gemeinde zu einem Ort spürbarer Präsenz Christi. Die Erfahrung, dass Gott gerade in unserer Begrenztheit treu bleibt, gibt inneren Halt. Wir müssen nicht aus eigener Kraft ein ideales Gemeindebild verwirklichen, sondern dürfen lernen, Tag für Tag mit dem zu gehen, der uns in allen Dimensionen unseres Menschseins für den Bau seines Leibes formt. Weites Herz und örtliche Gemeinde als Rahmen des Leibeslebens. Im weiteren Verlauf des Römerbriefes wird das Leibesleben aus der Höhe der Lehre mitten hineingestellt in die Spannungsfelder des Alltags. Paulus spart dabei unterschiedliche Überzeugungen und Frömmigkeitsstile nicht aus, sondern nimmt sie ausdrücklich in den Blick. In Römer 14, 1 heißt es, den Schwachen im Glauben aber nehmt an, ohne über Meinungen zu streiten. Wenig später beschreibt er die Vielfalt, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener aber hält alle Tage gleich, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Das Leibesleben zeigt sich hier nicht in uniformer Praxis, sondern in einem weiten Herzen, das Menschen mit verschiedenen Einsichten und Gewohnheiten nicht auf ihre Unterschiede reduziert. Maßstab der Gemeinschaft ist nicht vollständige Übereinstimmung in allen zweiten und dritten Fragen, sondern der gemeinsame Glaube an Christus. Wenn wir das Leibesleben in rechter Weise praktizieren, werden wir alle wahren Gläubigen in Christus aufnehmen, ganz gleich, ob sie die Taufe durch Untertauchen oder durch Besprengen praktizieren. Die Spaltungen unter den Christen entstehen durch Unterschiede in Lehre oder Praxis. Diese Tatsache sollte uns von neuem zu Römer 14 hinwenden, wo Paulus uns anweist, diejenigen aufzunehmen, die den Glauben in Christus haben, und sie nicht wegen zweitrangiger Dinge zu richten. Dieses weite Herz hat einen klaren Inhalt, es orientiert sich am Reich Gottes, nicht an Randthemen. Paulus fasst dies in Römer 14,17 zusammen, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, ein Leben vor Gott in Christus, Friede, Versöhnsein mit Gott und miteinander, Freude, eine innere Freiheit, die nicht an äußige Formen gebunden ist. Wo diese Wirklichkeiten im Vordergrund stehen, treten Streitfragen nicht notwendigerweise sofort in den Hintergrund, aber sie verlieren ihre Macht, die Gemeinschaft zu bestimmen. Ein weites Herz sieht den Bruder nicht zuerst als Vertreter einer bestimmten Praxis, sondern als jemanden, für den Christus gestorben ist. Diese Sicht schützt das Leibesleben vor Spaltungen, die aus Überbetonung von Einzelaspekten entstehen, und hilft, bei allem Ernst für die Wahrheit den Ton der Liebe nicht zu verlieren. Diese Weite bleibt jedoch nicht abstrakt, sondern erhält einen konkreten Rahmen, die örtliche Gemeinde. Am Ende des Römerbriefes häufen sich die Hinweise darauf, dass der Leib Christi in lokalen Ausdrucksformen sichtbar wird. Paulus spricht von Phoibe, unserer Schwester, die Dienerin der Gemeinde in Kenchreae ist, von der Gemeinde in ihrem Haus bei Priska und Aquila und von allen Gemeinden Christi. Damit macht er deutlich, dass die eine, weltweite Gemeinde durch viele örtliche Gemeinden hindurch Gestalt gewinnt. Das Leibesleben schwebt nicht über den Ortschaften, sondern nimmt Gestalt an in Gruppen, die an bestimmten Orten zusammenkommen, mit konkreten Namen, Beziehungen und Geschichten. Die Wertschätzung dieser örtlichen Gemeinde bewahrt davor, sich in eine abstrakte Liebe zur Kirche im Allgemeinen zu flüchten, während die konkrete Gemeinschaft vor Ort gemieden wird. Zugleich verhindert sie eine Verengung, die Gemeinde am eigenen Ort ist nicht die ganze Kirche, sondern ein Ausdruck des einen Leibes Christi unter vielen. Daraus erwächst eine doppelte Haltung, Verbundenheit mit der eigenen örtlichen Gemeinde und Offenheit für alle, die den Herrn an anderen Orten anrufen. Ein weites Herz nimmt Geschwister auf, die anders geprägt sind, ohne die konkrete Verantwortung in der eigenen Gemeinschaft zu vernachlässigen. So können Gastfreundschaft und praktische Liebe sowohl das Ganze der Gemeinde als auch den Einzelnen im Blick haben. Den Schwachen im Glauben aber nehmt an, ohne über Meinungen zu streiten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener aber hält alle Tage gleich, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Ein weites Herz im Rahmen der örtlichen Gemeinde macht das Leibesleben greifbar. Wer lernt, Geschwister zuerst als vom Herrn Angenommene zu sehen und erst danach auf Unterschiede in Praxis und Prägung zu achten, schafft Raum für die Wirklichkeit des Reiches Gottes, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die konkrete Gemeinde vor Ort wird so zum Übungsfeld, auf dem Gottes Geduld, Weisheit und Liebe spürbar werden, nicht, weil alles gelungen wäre, sondern weil der Herr selbst mitten in der Unvollkommenheit gegenwärtig ist und seinen Leib treu baut. Herr Jesus Christus, du hast uns aus Gnade zu Kindern des Vaters gemacht und in deinen Leib hineingestellt. Vertiefe in uns das Bewusstsein dieser Sohnschaft und forme unser Denken, Fühlen und Handeln so, dass dein Leben in der Gemeinde sichtbar wird. Erneuere unseren Sinn, damit wir uns nicht an die Muster der Zeit und nicht an einengende religiöse Formen anpassen, sondern deinen guten Willen für das Miteinander deiner Glieder erkennen. Entzünde unseren Geist neu, wo wir müde oder resigniert sind, und schenke uns ein weites Herz, das Geschwister mit anderen Prägungen und Ansichten in deiner Liebe tragen kann. Stärke die örtlichen Gemeinden, dass sie Orte werden, an denen deine Gerechtigkeit, dein Friede und deine Freude im Heiligen Geist erfahrbar sind. Bewahre uns in der Einheit deines Leibes und lasse uns in der Vielfalt deiner Kinder deine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.